Pokalfinale. Das ist so krass. Erste Mal Titel, du kannst das in die Höhe halten. Dieses Gefühl war unbeschreiblich, wie als ein Kind nochmal. Einfach so ausgelassen, so hey. Und dann nimmst du diesen Pokal. Boah, wie schwer der ist. Da war Huntelaar, da war Raul, da war dies und da dies. Und dann denke ich so, und dann war Hans Arpey da, der hat mit denen gespielt. Weißt du, so, ja, krank.
Was hast du für eine Beziehung zu Felix Magath?
Wir haben keine Beziehung. Der hat ja mit Angst gespielt. Seine Art, wie er war, ich glaube nicht, dass man das jetzt so machen könnte. Damals war es die Angst, einfach zu groß durch die Hautfarbe ins Abseits gestellt zu werden, so. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir in dieser Zeit keine Vorbilder hatten, um laut zu werden. Damals hat Yeboah gespielt, Okocha, aber die waren ja auch nicht laut. Wir sind hier in der Welt, um Gutes zu tun, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, aufzuheben. Das ist meine Motivation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Ex-Bundesliga-Profi und Pokalsieger Hans Arpey. Während seiner aktiven Karriere war Hans eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fußballs. Er hat bei Wolfsburg gespielt, bei Leverkusen und hat auf Schalke die goldenen Jahre mitgeprägt. Ich sag nur Champions League und DFB-Pokalsieg. Wir sprechen über seine Kindheit im sozialen Brennpunkt. Wie das ist, als junger Kerl seinen ersten Profivertrag und damit auch ziemlich viel Kohle zu bekommen und wie seine Zeit bei der WM 2010 mit der ghanaischen Nationalmannschaft ihn auch ein bisschen näher zu sich selbst gebracht hat. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Hans Arpey. Wenn du mal so in deine Erinnerungsschublade ganz, ganz tief reingreifst, was sind dann so Bilder aus deiner Kindheit, die du da rausholst?
Ich bin ja mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich bin mit meiner Mutter gekommen und mein Vater war schon in Deutschland. Wir sind nachgereist. Und da erinnere ich mich so, wie ich zum ersten Mal meinen Vater getroffen habe und ich so als Kind den gesehen habe und so hingerannt bin. So. Das, ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere.
Ja.
Weil ich war 3 Jahre so und ich habe keine Ahnung, aber das erinnere ich mich immer wieder, so dass ich so meinen Vater gesehen habe und dann auf den zugelaufen bin. Und das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Dann mein erster Schultag, so wie so ich so ganz klein, die Tüte so groß wie ich. So und dann so damals noch auch so. So Kurthose, so große Hose und ja, daran erinnere ich mich und woran noch? So ja, so wie ich ja mit Freunden Fußball gespielt habe, einfach auf dem Parkdeck und gezockt habe. Schule erinnere ich mich eigentlich weniger.
Dann müssen wir schon mal, wie oft du da warst und wie oft du dann eher beim Zocken draußen
warst. Nein, Schule war ich ja immer da. Guck mal, ich habe mein Abi gemacht. Das war mir wichtig oder meinen Eltern auch wichtig. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss das Abi mit 1 abschließen. Ich sage, Abi machen, Haken dran und fertig.
Ja. Weil du jetzt gesagt hast, es war nicht nur dir wichtig, sondern auch deinen Eltern. Wir wollen ja hier im Deep Dive immer unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen und eben auch so ja ein bisschen mal in der Kindheit rumstochen und in der Sozialisierung. War das bei dir auch so? Weil das ist ja eigentlich so die typische Story. Und ich kenne es auch als Migra-Kind so dass die Eltern, sage ich jetzt vielleicht, schon ein bisschen einen anderen Anspruch auch an einen vermitteln und immer mit aller Liebe, die es gibt und man soll es ja besser haben und so weiter. Ist das was, wo du dich auch mit identifizieren kannst?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja eh so, ist ja eine andere Zeit jetzt. Damals war das ja nochmal anders. Sind meine Eltern hingekommen und dann war so das Mindset, wie du schon gesagt hast, die wollen uns was Besseres geben. Das bedeutet, du musst in der Schule aufpassen, du musst besser sein als die anderen, ob das jetzt ein Sport ist, aber auch in der Schule, damit du auch anerkannt wirst und so. Und deswegen haben die ja uns, wie du eben gesagt, so liebevoll mitgegeben, ey, sei gut, ne? Ja. Sei gut, sonst kriegst du Schläge. Hey, Sid.
Das ist so geil. Nur für die uns gerade nur zuhören und uns nicht zuschauen. Deswegen schaut das bitte auch. Schaut diesen Podcast auch so. So dieses lächelnde, sei gut, mein Schatz, ich liebe dich über alles, aber mit dem erhobenen Zeigefinger.
Ja, ganz genau.
Jeder, der Ausländereltern hat, kann damit so zu 100% relaten.
Und das Komische daran ist ja, die wissen gar nicht, was du in der Schule machst, ja, weil die konnten ja die Sprache gar nicht so gut und so. Den ging es nur nach den Noten.
Ja, sicher.
Weißt du, nur nach den Noten. Okay, das ist okay. Aber 5, warum? Dann haben wir gefragt, warum 5? Warum? Wieso? Ja, der Lehrer war nicht so. Nein. Du, genau du.
Völlig.
Ab lernen gehen. Weißt du, und dann so, aber wir Kinder, wir kannten das ja auch nicht anders. Das war, dann hast du ja auch andere Freunde gehabt, die dann aus Türkei, Polen, irgendwoher kommen. Und da war das ja auch so. Deswegen hast du dich mit deinen Freunden abgesprochen und dann war das, hast gesagt, ja, das ist normal. Weißt du, das ist normal. Und dann hast du auch hast du deutsche Freunde gehabt und der hat irgendwie eine 2 gehabt und dann oder Dings hatte sich aufgeregt und so. Ich so, boah, ich hab 5, ey, was ist los mit dir? Weißt du, was passiert?
Ich meine, du bist ja wirklich in so einem Melting Pot auch groß geworden, ne? So Köln-Chorweiler, da gibt's ja wirklich alles. Wie hat dich das so geprägt für später?
Du wirst da groß mit allen Kulturen, erlebst das, ob auch mit deutscher Kultur, türkische, arabische, andere Freunde, die aus afrikanischen Ländern kommen und, so, glaube ich, war es für mich jetzt im Nachhinein, kann ich viele Leute verstehen, weil ich die Kulturen so ein bisschen gelernt habe, die Eltern kennengelernt habe. Was ist denn wichtig? Wieso sind manche Sachen so, wie sie sind? Dieses Offene, dieses Weitergebende von den Leuten oder das Verstehende, ich glaube, diese Empathie, ob es mit Gewalt zu tun hat, ob es mit Drogen zu tun hat, weil in der Kindheit war es ja auch so, dass die Älteren, die bei uns herum waren, damals in Köln-Korweiler, gab es Gangs und so, die gegeneinander sich geschlagen haben oder Drogen verkauft haben oder einer hat Drogen selber genommen und so, und du bist damit ein Stück weit groß geworden und es ist nicht gut, du weißt, Drogen nicht gut, aber ich verurteile auch keinen direkt. Ich hinterfrage das erst, wieso ist das so, wie es ist, warum, wie ist er da reingerutscht, warum ist der Alkoholiker, was ist passiert, was ist in seinem Leben passiert, dass das passiert ist, wo er jetzt steht. Und meistens ist immer ein großer Grund und dann sind die da reingerutscht und kommen dann natürlich nicht mehr da raus. Und dann gehört es immer so dazu, denjenigen auch so die Hand zu reichen.
Wann war das erste Mal, dass du so einen Kontrast gemerkt hast, dass du gemerkt hast, ah, okay, es gibt was anderes über Chorweiler hinaus und vielleicht werden wir in Chorweiler auch von draußen ein bisschen anders gesehen, als ich das als Kind so als Selbstverständnis habe.
Wenn du Mädels angesprochen hast.
Echt?
Diesen Kontakt, so Mädels kennenlernen und so, und dann sagst du so, dann fragen die ja, woher kommst du? Dann sagst du, kein Chorweiler. Gottes Willen. Scheiße.
Ciao.
Da war so,
wirklich,
okay. Dann war so, hast du gemerkt, da war so Respekt, so. Und das hast du dann so, die ersten Male hast du das gecheckt. Und dann, wenn du jemanden kennengelernt hast und der hat gefragt, woher kommst du, dann hast du gesagt, Nebenort, Seeberg. Ja, Seeberg, kennst du Seeberg? Da am Füllinger See und so, da kommen wir her, so, da. Und dann hat es schon besser angehört.
Ja,
weißt du?
Ja.
Und da wusstest du, okay, Chorweiler ist jetzt kein Ort, wo die Leute das feiern, wo die sagen so, ey, war Respekt da, gefährlich, da musst du nicht hin, besonders als Frau nicht, als Mädchen nicht und so. Und da haben wir das direkt gecheckt, so, als Jugendliche, wir alle so als Gruppe. Aber du hast dich auch nicht wirklich mit den anderen Orten so auseinandergesetzt, weil Damals wusste ich das nicht, aber jetzt haben die natürlich Korvalla haben die so gebaut, dass die Leute aus Korvalla nicht unbedingt raus müssen oder wollen, weil in Korvalla gab es alles. Es gab alles
Wie
in
eine
Korvalla.
einzelne kleine
Genau.
abgeschottete Stadt, ne?
Alles. Du hattest Kino da, Minigolf, du hattest alles da. Und wir in Korvalla, wir waren einer der, wir waren die Ersten, so wie ich das weiß, die so eine Mall hatten.
Crazy.
Es gab keine Malls so. Und deswegen, für mich war so, wo die gesagt haben, in Köln, es gibt jetzt die Weidenmall, es gibt, ich hab gesagt, ja,
Hatten wir schon lange.
ist schon lange hier.
Guck doch.
So, weißt du, genau. Und wenn es geregnet hat, dann bist du in die Mall gegangen, bist du da, hast du da abgehangen und so. Und deswegen, wir hatten alles. Und es war nicht so, dass wir unbedingt raus mussten. So, und das, und besonders als Kinder nicht. Und erst so als Jugendlicher, so mit anderen Jungs, dann war so, okay, fahren in die Stadt, weil Stadt, Stadt war so. Und willst rausgehen in Clubs oder so. Aber sonst bist du nicht, bist nicht rausgekommen aus Korvalla. Warum auch?
Und welche Rolle hat der Fußball in diesem Kosmos gespielt? Weil du hast ja gesagt, eine deiner ersten Key Memories ist schon Bolzen mit den Jungs.
Ja, klar, Fußball war von Anfang an war so ein großes Thema, aber ohne dass es ein großes Thema war. Verstehst du, es war einfach nur Spaß. So einen Ball haben, draußen zocken mit Freunden. Korweiler ist so, die Korweiler nicht kennen, sind sehr viele Hochhäuser und alles so geschlossen. Das bedeutet, und dann haben wir auf dem Parkplatz gespielt. Parkdeck gespielt und dann hörst du den Ball, wie der springt, bum, bum, bum. Und dann, wenn du zu Hause bist, hörst du, da ist jemand draußen. Das bedeutet, er ist playing time. So. Und schnell Hausaufgaben noch zu Ende machen. Hauptsache, du hast gemacht, ob richtig oder falsch, ist auch egal, zumachen und raus. Einfach raus und spielen. Und so habe ich meine Freunde kennengelernt. Durch den Ball, durch Fußball. Das hat sich aber durch mein ganzes Leben gezogen. Fußball hat mir immer die Türen geöffnet, um für Begegnungen, für Freundschaften, für Diskussionen, für ganz leicht, unbeschwert über Sachen zu sprechen. Über Fußball kommst du, vom Fußball kommst du dann auf komplett andere Themen. Aber der Start ist ja immer so, wo du denkst, wie fängt man an? Und Fußball begeistert so viele Leute und dann fängst du, kommt die Diskussion einfach daraus.
Es ist der Brückenbauer schlechthin. Es ist wahnsinnig schön, dir dabei zuzuhören, wie es auch, was für eine Rolle das in deiner Kindheit gespielt hat. Du bist ja dann, du hast ja immer gezockt, auch im Verein, aber bei dir hat es ja wirklich verhältnismäßig lange gedauert, bis du dann den großen Sprung geschafft hast. Du hast immer gezockt, du bist wortwörtlich immer am Ball geblieben. Was hat dir, mit 23 bist du Profi geworden, ne? Was hat dir diesen Glauben gegeben, dass du sagst, nein, okay, dann wechsle ich jetzt nochmal und dann drehe ich jetzt nochmal eine Extraschleife. Und dass du nicht gesagt hast, okay, du hast ja Abi gemacht, so, okay, Freunde, schönes Hobby, aber ich gehe studieren. Warum hattest du immer weiter diesen Glauben? Nein, nein, ich bleibe dran, es klappt.
Weil ich wusste, ich bin gut. Ich habe auch gar nicht, die Leute haben das gesagt, aber ich habe das gar nicht angenommen. Ich habe gar nicht mir Gedanken darüber gemacht, was sie gesagt haben. Die sagen, oh, du bist zu dünn oder du bist zu klein. Ich habe das gehört, aber das war so, ja, der hat das gesagt, ist okay. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich hab das auch nie angenommen, was die über mich gesagt haben. Das war deren Meinung, aber ich habe das nie angenommen. Ich habe das auch nie so gesehen, weil am Ende des Tages habe ich mich ja immer in jeder Klasse dann immer durchgesetzt. Und das hat mir mein Selbstvertrauen gegeben, dass ich doch gut bin. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wie man sagt, an sich selber glaubt. Das ist immer so einfach gesagt. Aber dass man nicht das annimmt, was die anderen sagen. Weil die kenne ich ja gar nicht. Die kennen ja nur dieses Moment, was sie dich sehen. Deine Figur, Körper und mehr nicht. So, die wissen nicht, was du sonst machst, was du dafür tust, um dahin zu kommen. Und das war, glaube ich, so mein Mindset, dieses mein Selbstvertrauen. Ich bin gut und meine Freunde drumherum wussten, dass ich gut bin.
Mhm.
Und die haben mir so die Kraft gegeben, meine Eltern mich unterstützt. Aber nie, ich glaube, dieses andere von draußen, das darf man nicht annehmen. Ich glaube, ja, weil dann fängst du an, an dir zu zweifeln.
Ist es nicht auch ein Prozess, in dem man einfach extrem erwachsen wird? Dann irgendwie auch, ich meine, du bist ja dann auch, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, deine Station, aber du bist dann eben zu Fortuna, wurdest dann hochgezogen, Toni Schumacher. So, war das auch die Zeit? Weil da reden wir dann eben von Anfang 20, wo man dann so merkt, so okay, ich liebe den Sport, aber es ist nicht nur geil mit irgendwie Kumpels abhängen und kicken und so, sondern ich muss jetzt auch wirklich kämpfen und hier geht es wirklich um was und es geht um Leistung und um Erfolg, dass das einen auch so gerade in dieser Altersstufe erwachsen werden lässt?
Ja, absolut. Da in dem Bereich, wo ich dann war, da musste ich auch schnell erwachsen werden oder vielleicht ist das auch etwas, wo du, das sind ja Entscheidungen, die du dann treffen musst, wie du gesagt hast, mit Kumpels abhängen oder nicht, ne? Das ist, wo ich dann irgendwann, wo Toni Schumacher gesagt hat, ey, dein Laktatwert ist nicht so gut, das bedeutet, du musst mehr laufen gehen, für dich alleine. Und dann musste ich natürlich auch dieses Erwachsene haben und sagen so zu meinen Jungs, ey, hier geht's feiern, ich kann nicht feiern, ich muss meinen Weg, ich will meinen Weg gehen, ich will das erreichen, ich muss mich weiterentwickeln, und in dieser Zeit habe ich ja sehr, sehr viel mit mir ausgemacht. Ich habe eigentlich nur noch Fußball gespielt, zu Hause gegessen, geschlafen und eine Ausbildung damals noch gemacht. Wenig Freunde getroffen. Und ich glaube, da wirst du dann auch erwachsen, ne? Weil du hängst ja auch dann in diesem Fußballkosmos mit erwachsenen Leuten zusammen, mit die dann, du bist Anfang 35 und die jetzt reden über ganz andere Sachen und damals haben die über Aktien die sich die ganze Zeit angeguckt. Damals war so krass, war Fernseher hing so an der Wand und dann NTV-Aktien hoch, runter und nicht nur gedacht. Und die haben die ganze Zeit so drauf geguckt, so als würde sich was ändern. Ich dachte, was macht ihr da? Was ist das für ein Quatsch? Und bis ich gecheckt habe, okay, deren Geld ist. Und dann ist er so runtergefloppt. Und dann haben die schlecht trainiert.
Wirklich?
Ja, das war krass. Das war krass. Und das machte ich aber dadurch, dass du so welche Sachen dann einfach lernst durch andere Leute, ältere Leute, das macht dich dann natürlich auch erwachsen und du musst ganz anders damit umgehen. Du musst schneller erwachsen werden, weil du hast dann ja auch so, wie man sagt, eine Vorbildsfunktion von Kindern und aber das checkst du gar nicht mit 23. Du machst ja dein Ding einfach, wie du es machen möchtest.
Wie war das für deine Family und für auch so deine Jungs aus der Siedlung? Weil wenn du auf einmal dann bist in der zweiten Liga auf einmal. Und du kommst aber her, wo du herkommst, ist ja schon eigentlich eine sehr geile Hollywood-Story, wo natürlich die Leute sich auch super schnell anfixen lassen können von, Digga, Hans hat's geschafft, so, Hans ist jetzt ganz weit oben und so, und dann wird man so hochgepusht. Wie war das bei dir?
Ja, war auch so. Ja. Die Jungs haben sich gefreut, haben mich gefeiert und so, sind auch zu den Spielen gekommen und haben auch außerhalb gesagt, ey, mein Kumpel Hans, der spielt Zweite Bundesliga, der ist mein Kumpel, so, das gab's alles.
Ja.
Und ich habe ja in der Zeit ja trotzdem noch in Korvela gewohnt.
Ja.
So, deswegen, ich bin ja nicht ausgezogen. Das kam erst, als ich nach Duisburg gewechselt bin. So, deswegen, ich war immer noch in der Hood. So, wenn ich Zeit hatte, war ich immer noch mit meinen Jungs, so, wenn ich nicht da war, haben die 100.000% mit mir angegeben des Todes. Haben sie gesagt, hier, mein Kumpel, der spielt Zweite Bundesliga, wir können zum Spielen gehen, dies und so und alles auch mit Mädels angegeben und das ganze Ding. Aber ist ja normal, weißt du, wir sind groß geworden und jeder hat irgendwie ja gehofft, so wie ein Star zu werden oder irgendwie so. Und ich habe es irgendwo dann auch teilweise so geschafft, war ja in dem Prozess so. Und dann nimmst du deine Freunde ja mit. Und ja, wir haben aber nicht so viel Blödsinn gemacht. Da hatte ich, glaube ich, das Glück, weil ich so den Fokus wirklich hatte. Fußball. Ich glaube, das war nicht nur der Fokus, weil auf einmal war das Training ja intensiver und öfter. Und ich war einfach mehr kaputt und ich musste mich mehr erholen. Und deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, so irgendeinen Blödsinn zu tun.
Wie war das mit diesem Erfolg, mit dieser Öffentlichkeit, von der du gerade gesprochen hast? Konntest du da mehr du selbst sein oder weniger? Weil wenn ich mich jetzt an den Anfang unseres Gesprächs zurückerinnere und du meintest, diese Sozialisierung, diese Erziehung von deinen Eltern von wegen, Hans muss immer besser sein, du musst immer noch mehr geben, um irgendwie anerkannt zu werden, dann ist das ja auch so ein Unsichtbarmachen, so ein Abwerten, um von anderen nicht abgewertet zu werden. Und dann bist du natürlich, auf einmal ist so voll das Spotlight auf dich drauf und du musst, hast du auch gerade gesagt, Vorbild irgendwie sein, aber bist voll in diesem Lichtkegel drin. Gleichzeitig hast du dich ja eigentlich auch emanzipiert, weil Kohle kommt rein, Leben läuft, wie du so schön immer sagst, ja. Ist das dann, warst du dann näher bei dir oder weiter weg, weil du es anderen recht machen musstest?
Boah, super Frage. Du hast es schön beschrieben, wie du gesagt hast. Ich war ja von meinen Eltern so groß erzogen worden, so dieses Unsichtbarsein, nicht auffallen, nichts mit der Polizei zu tun haben, so als Jugendlicher. Und dann Profi zu werden, ich bin in diesem Modus drinnen geblieben. Nicht versuchen, negativ aufzufallen. Doch unsichtbar zu bleiben. Es ist was anderes, wenn du dann auf dem Platz bist, dann gibst du Gas, dann musst du ja dich zeigen für die Mannschaft, aber so außerhalb versuchst aber auch keinen an den Bein zu pissen und so, das hat sich über die Jahre sehr, sehr lange ist das so weitergegangen. Mhm. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir in dieser Zeit keine Vorbilder hatten, um zu sagen, laut zu werden. Damals hat Jeboa gespielt, Okocha, das waren die zwei, drei so, ja, wo du sagst, das waren die Vorbilder. Aber die waren ja auch nicht laut. Mhm. Wir haben auch versucht, durch Leistung zu scheinen, weißt du? Und dann versuchst du das so wie die auch zu machen, Gas zu geben, eigentlich nur Leistung zu bringen, dass die Leute sagen, das ist ein guter Spieler, guter Junge, weil der gibt Gas, der macht, und dass sie sich nur darauf bewerten, nichts anderes. Und ich glaube, damals war es die Angst einfach zu groß, durch die Hautfarbe ins Abseits gestellt zu werden, so dass man dich da rausnimmt, wenn du was sagst, so dass ohne dass ich das jetzt, so wie wir jetzt reden, bewusst gedacht habe, aber das war in mein Körper schon drin, ja. durch dass wir so groß geworden sind, die DNA, und viel später bin ich so geworden, wie ich jetzt bin, dass ich so viel darüber rede und tue und dass ich gecheckt habe, man muss laut sein, man muss anecken, man muss den Leuten, man muss einfach so sein, wie man ist. Wenn einer keinen Bock da drauf hat, geh deinen Weg, tschüss.
Man hat immer die Hoffnung, dass es besser wird. Du hast sehr viele Erfahrungen gemacht. Es gibt bis heute unzählige junge Menschen, ältere Menschen, bei denen man es halt auch sieht, dass es jetzt nicht vielleicht naturdeutsch ist, so, die in der U-Bahn die Erfahrungen machen, sonst irgendwas. Ich will jetzt nicht zu tief ins Thema einsteigen, aber hast du irgendwas, was uns so ein bisschen einen Lichtblick geben kann, weil ich sehe relativ wenig. Und ich will aber nicht immer nur über diese Spur kommen von wegen, ja, alles scheiße und der Respekt fehlt, Rassismus ist ein Thema, ist scheiße. Ich will es echt ein bisschen anders drehen irgendwie. Gibt's irgendwas, was uns Hoffnung machen darf?
Ja, Hoffnung gibt es immer. Ich glaube, die Hoffnung ist, dass wir überhaupt erstmal jetzt schon so weit sind, dass wir so darüber reden, dass ich sage, ich darüber rede, dass ich sage, wir müssen laut werden, dass wir unsere Kinder jetzt schützen können, dass sie das so Sachen nicht so extrem erfahren, sagen wir mal so, weil komplett das rausnehmen ist es immer schwer. Da wird immer irgendein Idiot geben, der irgendein Kind rassistisch beleidigt oder so. Und aber die Hoffnung ist einfach, dass wir, ich glaube, was wichtig ist, dass wir im Kindergarten, in der Schule anfangen, da diese Verbindungen zu schaffen. Das war ja das Problem von früher, ne? Die wussten nicht, der kommt aus Ghana, aber was ist der Ghana? Was machen die? Was ist deren Essen? Was ist deren Kultur? Dann sehen die erste mal mit 25, oh, in Ghana, Fufu, was ist das für ein Teig? So, wenn du das schon gesehen hast mit 10, dann wenn du 20 bist, ist es uninteressant, das ist egal.
Was ich so geil finde gerade, ist so, du hast, glaube ich, dein Kulturbegriff, und das hast du vorhin auch schon klar gemacht, geht vor allem übers Essen. Das finde ich ist so geil. Essen, eine Sache, die ganz groß verbindet.
Essen ist wichtig.
Fußball auch. Lass uns wieder zurück zum Fußball kommen. Als du dann es in diese Profi reingeschafft hast und so der erste dicke Check auch mal kam. Man ist jung. Man freut sich über gutes Geld. Hast du so einen absoluten Fehlkauf von damals, wo du dir denkst, heute, 20 Jahre später, Digi, was hast du da eigentlich gemacht?
In der Bundesliga?
Mhm.
Ich habe das Glück gehabt, ich habe Fortuna Köln, Duisburg, ja. Wolfsburg gespielt.
Ja.
Da war es noch nicht so, dass du mit so großen Leuten gespielt hast oder diese Aufmerksamkeit, wo wir so viel Geld verdient haben, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen das. Hat das Glück, dass beim VfL Wolfsburg haben die uns ein Auto gestellt, deswegen habe ich kein anderes Auto geholt.
Lass mich raten, so, VW.
Genau, das war dann mein Glück.
Ja, ja.
Aber Nationalmannschaft. Wie ist es für Nationalmannschaft?
Ja,
nach Ghana gekommen. Und dann, Tanja, du hast Freundschaftsspiele oder so gespielt in England und so. Und dann sind Leute gekommen, die Klamotten verkauft haben, Schmuck verkauft haben, so ins Hotel. Und die Spieler, die da waren, die kannten die auch. So, weißt du, dann ist Michael Essien, die alle dann in London gespielt haben und so. Und dann kommt irgendeiner und dann sagt er, boah, hier, guck mal, die Hose, True Religion. Früher, damals ist True Religion neu rausgekommen und boah, das war so teuer. Das war so teuer, aber hast du geholt?
Ja.
Hast du geholt? So, weil du hattest das Geld und bei der Nationalmannschaft war es ja nochmal so, dass du direkt nach den Spielen beim Sieg direkt Cash gekriegt hast. Das bedeutet, dann hast du.
Oh, ist gefährlich.
Dann hast du genau, das ist ja
gefährlich.
Und dann kommt er mit Schmuck, so Ring, eine Kette, Kreuz mit Diamanten, da war, und das Blink, so bam, bam. Und am Anfang war ich gar nicht so gefixt darauf. Aber dann bist du in deinem Zimmer mit deinen Kollegen und dann kommen die, dann zeigt er dir das und dann denkst du so, boah, sieht schön aus, so. Und ich habe auch das Bargeld jetzt gerade so, ja, komm hier. Sagt er, ja, das ist der Ring mit Dings kostet, den Ring habe ich zum Beispiel immer noch, der kostet, hat 5.000 Euro oder so gekostet. Ja. Kette mit dem Kreuz, mit Brillanten, ich glaube 10.000 oder so. Und die habe ich mir dann geholt.
Mhm.
Aber ich kenne ja auch Spieler, die wir reden jetzt gerade von 10.000, 5.000 Euro. Ich kenne Spieler, die haben 50.000 ausgegeben oder holen sich irgendein Auto für 100.000 und dann ist Schrott und so. Ne?
Aber was war diese Bremse, die dann quasi bei dir den Mechanismus reingehauen hat, dass du sagst, okay, ja, geil, ich habe Bock auf den Ring. Darfst du ja auch vorher. Alles cool, brillanten Kreuzkette, alles nice. Aber der dann dich nicht so hat durchdrehen lassen, weil ich meine, das Potenzial ist, glaube ich, bei, wenn ich jetzt an mich denke mit 22, man gibt mir den Batzen in die Hand, weiß ich nicht, ob das bei mir gut gegangen wäre.
Ich glaube, ja, ein Teil auch so, wie ich groß geworden bin. So, ne? So, ich bin, wie ich gesagt habe, ich bin ja mit 3 Jahren nach Deutschland und erste Mal nach Ghana bin ich mit der Einladung von der Nationalmannschaft.
Das ist wild.
Und dann habe ich ja Geschwister noch in Ghana gehabt, die ich mein ganzes Leben nicht gesehen habe.
Crazy.
Und dann war so eher so, ich muss meine Geschwister unterstützen, meine Eltern unterstützen.
Okay.
Und das war da, glaube ich, für mich nochmal wichtiger als, keine Ahnung, irgendwelche verrückte Sachen zu holen. Und diese verrückten Sachen, ich hatte auch nicht so dieses Interesse an jetzt Uhren zum Beispiel, wo Leute eine Uhr gekauft haben für 50.000 oder 30.000. Ich hatte dieses Interesse einfach gar nicht. Ich hatte auch nicht dieses Interesse von, ich muss dieses Auto kaufen und dann muss ich noch dieses Auto kaufen. Dieses ganz Verrückte, das bin ich nie drauf angesprungen. Im Nachhinein, ich kann dir nicht sagen, wieso, 100%, aber ein Glück für mich, weil ich weiß, wie schnell das geht, weil wir waren einmal WM 2010, wir sind ausgeschieden, dann sind wir in die Mall und dann mit, boah, halbe Mannschaft, manche sind woanders hin, dann sind wir zu Louis Vuitton in den Laden.
Die haben guten Umsatz gemacht,
Louis Vuitton, sagen. Dann haben die für uns abgeschlossen. Und da habe ich gemerkt, wenn du Geld hast, auch Cash, wie crazy das ist, wie schnell du das einfach ausgibst.
Mhm.
Weil dann waren wir da drin, dann habe ich nur so, aber das war wie im Film, kennst du das? Es gibt so Filme, dann gehst du und sagst so, oh, den Koffer will ich, den Koffer auch, die Brille.
Und hinter dir so ein verwirrter Assistent, bei dem sich so alles stapelt.
Ja, Tasche, ja, Tasche. So habe ich eingekauft, so. Du hast gar nicht darüber nachgedacht. Und war geil.
Ja.
So, du hast die Sachen, weil du konntest auch bezahlen, hast Cash. Und du hast immer noch Cash. Du hast, so wie den Kauf, hast immer noch Cash. Denkst du so, ey, so schlimm war das auch gar nicht. So, weißt du? Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du so ein Autofreak bist oder Uhrenfreak bist und du hast das Geld, dass du dir das dann gönnst, so, und dann später denkst du, boah, was für ein Blödsinn, was habe ich da getan, so. Aber es gibt natürlich auch gute Investments, die man machen kann, wo du mit Uhren was holst und du trotzdem dein Geld wieder zurückholst.
Ja, also hat eigentlich deine Geschichte und deine Familie dich so ein bisschen auf dem Boden gehalten. Wie war das, weil du Ghana angesprochen hast? Du bist mit 24 zum ersten Mal dahin. Du bist ja hier, in den meisten Fällen, wenn du ein Mensch mit Migrationsgeschichte bist, nie so richtig der Deutsche. Aber da, sage ich dir aus eigener Erfahrung, nicht für Ghana, aber da bist du immer der Allmann. So, du wirst ja auch, ich meine, du hast die Sprache auch gesprochen, du wirst aber garantiert auch irgendwie einen deutschen Einschlag da noch mit drin haben. Man hat so zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Wie wurde da mit dir umgegangen, als du, wie hat man dich aufgenommen, als du dann berufen wurdest?
Am Anfang ist es so, natürlich so, wie du schon gesagt hast, der Deutsche kommt. Also nicht der Ghana, sondern der Deutsche kommt so. Und die sehen dich auch so. Aber es war nicht so, dass du Außenseiter warst oder so. Warst schon so mit denen verbunden. Aber klar, du bleibst immer trotzdem nicht... Du bleibst trotzdem der Deutsche, der aus Deutschland kommt. Das Schwierige ist ja auch, es ist nochmal anders in Deutschland, dieses Kulturelle. So, das ist bei uns ist so, wenn du der ist älter als du, weißt du, dann, wenn der älter ist, dann kann er sagen, du musst Klappe halten, du musst ruhig an der Ecke, der entscheidet, so und so und du, ich komme aus Deutschland, ich kenne das so ein bisschen anders und mach so, sag, nee, aber so und so, dann guck nicht alle an, Ruhe, setz dich dahin, weißt du, so und das ist auch diese Schwierigkeit. Ich kannte das natürlich durch meine Erziehung von meinen Eltern, aber trotzdem ist das ja nochmal was anderes, so als komplette Mannschaft, Staff und alles, dieses Ganze. Und da musste ich mich dann auch selber noch finden und meine Rolle finden dort in dieser Gruppe. Und das Problem ist ja bei Nationalmannschaft, du triffst dich eine Woche und dann bist du wieder weg.
Mhm.
Und diese eine Woche, boah, schwer und so, und was willst du denn großartig machen in einer Woche? Das ist, du gibst Training, Essen und du musst irgendwie in die Gruppe reinkommen und dann war es da manchmal so, wo ich gedacht habe, boah, willst du wirklich weiter Nationalmannschaft spielen? Willst du das durchziehen?
Hast du jemals auf, weil du hast, wie du erzählt hast, ja, deine ganze Sozialisierung im Fußball hier in Deutschland eben gehabt und auch die Mechanismen, wie es so zwischeneinander läuft. Hast du jemals auf eine Nominierung durch den DFB gehofft? Oder war das auf der Tabelle? Weil ich meine, du warst ja auch in Wolfsburg, in Ghana warst du die ersten Jahre so On-Off-Beziehung, viel erweiterter Kader und so. Hofft man da nicht insgeheim, dass irgendwie nochmal ein Klinsmann anruft oder?
Nee, weil erstens, da habe ich schon offizielle Spiele gespielt, da war ich schon für Ghana gesaved. Ich konnte nicht mehr für Deutschland spielen. Aber kurz bevor ich für Ghana gespielt habe, gab es so eine A2-Nationalmannschaft. So offiziell gibt es A2-Nationalmannschaft. Und da wurde ich mal berufen. Aber da war ich dann verletzt. Und dann bin ich nicht hin. Und dann kam Ghana. Dann habe ich gegen Otto Addo und Gerhard Asamoah gespielt. Die haben Hannover, ich von Köln, die haben uns abgezogen und danach hat Otto gesagt, ey, willst du nicht für Ghana spielen und so und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann gehst du dahin, Hotelkatastrophe vor, Flugkatastrophe, so, dann bist du am Flughafen, willst du Dings sagen, die so, ja, sie haben kein Ticket und dann musst du anrufen, ey, ich bin hier am Flughafen, wollt fliegen, was ist, sagt, ja, warte, ich kläre das so und dann so welche Sachen so und dann so, aber damals habe ich es auch nicht verstanden. Im Nachhinein, klar, ey, da ist eine Person, der für alles zuständig ist. Einer, nicht wie beim DFB, der hat eine Sekretärin, noch ein Sekretär und so. Eine Person, der alles geregelt und dann passieren diese Sachen eben so. Und aber dann war es schon auch wieder cool im Bus mit Musik, keiner macht Stress, ob am Handy am Telefonieren ist im Bus oder so, oder du sitzt im Bus, man sagt, 10 Uhr ist Abfahrt zum Training und du sitzt im Bus und da fehlt einfach irgendjemand. Alle sitzen im Bus, der andere geht, die klopfen an, die sind am Schlafen, die ziehen sich an, kommen in den Bus. Kein Mensch sagt was, die setzen sich hin, keiner sagt so, ey, was ist so eine Strafe und so, keiner sagt was, die setzen sich. Der Trainer sitzt auch vorne, das sagt auch nichts. Wir fahren los und trainieren einfach so. Du denkst so, okay, kann auch anders sein.
2006 wäre dann eigentlich die Chance gewesen für dich, dass du sagst, okay, wie geil, ich kann beide Welten verbinden miteinander. Ghana hat sich ja auch qualifiziert. Hier, das Sommermärchen in Deutschland, das wäre ja eigentlich die ultimative Bühne für deine Geschichte gewesen. Wie hart war das, dass du da nicht mit auflaufen konntest?
Es war hart. Aber es war gleichzeitig auch schön, weil es in Deutschland war und weil natürlich Freunde, Familie im Stadion war, das war dann hart, dass die auch da waren, aber man hat keine Einsatzzeit gehabt und so. Wie du wenigstens, glaube ich, nur eine Minute spielen, wäre schon auch schön gewesen, einfach diesen einen Einsatz zu haben. Aber ich habe versucht, es auf der anderen Seite dann sportlich zu sehen und das Beste daraus zu machen, dass es in Deutschland ist und das trotzdem zu genießen, überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei sein zu können und das ja, aber
es wurde ja auch wieder gut gemacht 2010. Also
aber damals wusste ich ja das ja noch nicht.
Damals natürlich nicht. Aber lass uns bitte über 2010 sprechen, weil das war natürlich ein total abgefahrenes Turnier, auch für euch. War das auch so ein bisschen was, ich sage jetzt mal, wenn man über so Repräsentation spricht und so der normaldeutsche Uli, und von denen gibt es heutzutage auch noch so viele, für die ist gefühlt Afrika ein Land. So einfach, weil vielleicht, wenn man sich nicht gut genug damit auskennt oder was auch immer, oder Ignoranz, was so, keine Ahnung. Aber das war ja dann wirklich so eine Bühne, so Südafrika war ja so ein Vibe 2010 für alle Nationen. Ja. War das für dich auch so ein Ding, dass man einfach mal, dass man so eine Euphorie hatte, dass man zeigt so, hey, wir zeigen uns als Kontinent, weil sich jetzt endlich die Leute auch mal dafür interessieren, aber auch wir als ghanaische Nationalmannschaft, die es ja wahnsinnig weit geschafft hat, dass man einfach da auch wirklich mal mit breiter Brust rausgeht und so zeigt so, hallo, hier sind wir und das, was wir machen, ist geil.
Ja, die Weltmeisterschaft 2010 war für uns, wie du schon sagst, was Besonderes. Mhm. Es ist in Afrika, erste Mal Weltmeisterschaft in Afrika. Die Mannschaften, die dabei waren, wir wussten, wir repräsentieren nicht nur Ghana, mhm. wir repräsentieren ganz Afrika. So, wir wollten auf jeden Fall zeigen, der Welt zeigen, mhm. ey, wie gut wir sind, was nicht nur mit Ergebnissen, auch die Art, wie wir spielen, dass fußballerisch Ghana und Afrika was kann, mhm. und aber auch zeigen, oder wir waren ja auch stolz darauf, wie Südafrika diese Weltmeisterschaft gestaltet hat, wie das abgelaufen ist, wie mit der Musik und alles waren wir ein Teil auch von Südafrika, so als hätten wir das auch mit veranstaltet. So war das, dieses Gefühl von uns Spielern. Und dann war es so, als die WM anfing, war so die Zeit, jetzt müssen wir scheinen. Jetzt müssen wir zeigen, der Welt zeigen, dass die afrikanischen Länder nicht immer schnell rausfliegen. Dass wir was können. Und das war natürlich auch ein Stück weit Druck. Aber wir Ghana, wir waren so selbstbewusst. Die Mannschaft hat wirklich gesagt, wir können Weltmeister werden. Mhm. Und auch jetzt im Nachhinein, wenn ich über die Spiele sehe und dieses Uruguay-Spiel, wenn wir ins Halbfinale gekommen, spielen wir gegen Holland und jeder von unseren Spielern sagt, wir hätten Holland geschlagen. Der ganze Vibe war so krass und schön und gut, dass dieses Gefühl, auch wo wir dann ausgeschieden sind, so überwogen hat. Weißt du, dass das einfach eine schöne Weltmeisterschaft war, die wir, wo wir als Ghana so Teil waren, aber trotzdem uns auch ein Teil dafür gefühlt haben, als hätten wir das ausgetragen auch so.
Aber wie wunderschön das, weil ihr seid ja, es war so bitter, dieses Viertelfinale gegen Uruguay. Ich will jetzt auch gar nicht wieder alle Emotionen da hochholen, so, dass es, wer sich dann erinnert, Luis Suarez, die ganze Nummer so, ihr habt es mit so viel Selbstvertrauen, mit so einer Qualität, es so weit geschafft, und deswegen, es freut mich ehrlich, wenn ich dir gerade zuhöre und du, auch wenn das jetzt schon 16 Jahre her ist, so noch sagen kannst, nee, das war auch schon kurz danach schon wieder geil, weil es so ein Vibe war und dass diese Enttäuschung, die ja auch völlig normal dann ist, dass die nicht so, so ein Stempel da drauf, dass man das so irgendwie in so einer ganz blöden Erinnerung hat. Kurz danach hatte ich dann Felix Magath zu Schalke geholt, den du eigentlich noch so 2 Wochen zumindest lang bei Wolfsburg gekannt hattest. Aber da war er dann, da ist er dann als Trainer hin. Du bist dann zu Leverkusen, aber so genau, den kanntest du ja eigentlich schon. Was hast du für eine Beziehung zu Felix Magath?
Ich habe keine Beziehung.
Wie oft hat er dich zum Kotzen gebracht da?
Ich habe nie gekotzt. Aber wir haben keine Beziehung. Das ist, ich glaube, er hat viele Erfolge gefeiert und das wird den auch keiner nehmen. Und er ist, glaube ich, die Erfolge zeigen, dass er ein guter Trainer ist oder weiß, was er da tut. Ich glaube nur, die jetzt seine Art, wie er war, ich glaube nicht, dass sie jetzt, dass man das jetzt so machen könnte. Der hat ja mit so ein bisschen mit Angst gespielt oder reagiert.
Ihr wart ja aber crazy erfolgreich da und gepiekt ist das Ganze natürlich im Pokalfinale. Jetzt habe ich mir mal den Weg dahin angeschaut und ich frage mich, wie kann sich eine Mannschaft in einem Bundesland alleine schon auf dem Weg ins Finale so unbeliebt machen? Augsburg rausgeworfen, Nürnberg rausgeworfen, die Bayern rausgeworfen. Also da konntet ihr euch schon mal nicht mehr blicken lassen und dann gegen deinen alten Verein, MSV Duisburg, 5-0 noch weggeklatscht. Also was geht da mit einem ab, wenn da der Schlusspfiff ertönt?
Das Stadion im Pokalfinale ist so ein Vibe, das ist so krass.
Ja.
Diese zwei Vereinslager, die machen so eine Stimmung. Das war mit MSV und Schalke, das war so krass. Auch die Fans vom MSV haben so eine geile Stimmung gemacht, obwohl nach 20 Minuten stand es 3-0.
Ja.
Und du stehst dann da und du denkst so, ey, da schießt noch eine Minute, dann bist du Pokalsieger. Du kriegst ein erstes Mal Titel, du kannst das in die Höhe halten. Das war dieses Gefühl war unbeschreiblich schön, wie als ein Kind nochmal so. Du freust dich so einfach so ausgelassen, so hey.
Ja.
Und dann nimmst du diesen Pokal, den hatte ich ja noch nie so in der Hand. Und dann denkst du, boah, wie schwer der
okay.
ist. So schwer. Und dann habt ihr so mit einer Hand so hochgehalten. Ja. Aber keiner wusste, wie schwer der ist.
Wann zitterst du nur noch? Aber hast du dir einen nachmachen lassen?
Nein, habe ich nicht. Aber ey, du hast jetzt gerade darüber geredet und ich habe vor letzte Woche habe ich mir jetzt einen bestellt zum Nachmachen. Habe ich
wirklich?
Ja, genau.
Also kostet ein Schweinegeld das Ding, ne? Ja. Was kostet der?
Gibt von 5.000 bis 1.000 oder so. Irgendwie sowas.
Crazy. Aber wenn man ihn gewonnen hat, ganz ehrlich, dann willst du ihn ja auch zu Hause im Trophäenschrank haben.
Ganz genau. Deswegen, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht und jetzt irgendwann ist mir das so im Kopf gekommen, so, ey, eigentlich müsste ich den.
Das ist so geil.
Ich kann die haben.
Ich schwöre dir, du wirst der Pokalsieger sein, der seinen Pokal am spätesten abgeholt hat. Von allen. Wie war, also das waren ja unglaubliche Jahre so für Schalke. Da, also jeder Schalker-Fan kriegt da Gänsehaut am ganzen Körper, wenn er, glaube ich, daran zurückdenkt. Ihr habt ja auch Champions League gespielt. So. Wie, ich meine, wen hattet ihr da alles auf dem Tacho? Valencia, Inter, Manchester, waren alle mit dabei. Gab es so einen Nemesis von dir? Weil ich meine, du warst linker Verteidiger, so, da hast du ja gegen unfassbare Granaten gespielt. So. Gibt es so einen, wo du, der hat dich so beackert, wo du sagst bis heute so, boah, nee, hatte ich gar keinen Bock drauf, weil ich schon wusste, dass es gegen die geht?
International haben wir Halbfinale gegen Manchester United gespielt. Da hatte ich nur Angst, weißt du, wovor da ich Angst hatte? Dass Wayne Rooney von 70 Meter Diagonalbälle spielt, von der anderen Seite genau auf meine Seite, auf sein Dings, genau auf seinen Fuß, weil wenn er den Ball auf der Seite hat, muss ich ja komplett reinrücken und dann hat er den Ball diagonal, boom, rüber gespielt und Rangnick, ich habe immer nur gesagt, ein Zumuster rüber, so, ey, der spielt den, ich kick das nicht hin, das ist, und der hat die Bälle gespielt. Das war geisteskrank.
Aber das ist ja eigentlich auch ein Fußball, wie es ihn heute gar nicht mehr gibt. So diese ganz krassen, langen Querbälle oder auch, dass du einfach so, wenn teilweise wurde ja aus der zweiten Reihe aus 25 Metern einfach abgezogen und dann war der im Kreuzeck so. Also das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das war ja auch eine Generation, ich habe es mir nochmal angeschaut, also auch in eurer Pokalsaison, in der ihr auch noch parallel, ihr hattet ja Dreifachbelastung, auch noch in der Champions League im internationalen Geschäft war, da hattet ihr Neuer im Tor, ihr hattet einen Benedikt Höwedes, ihr hattet einen unfassbar jungen Julian Draxler, Huntelaar muss dabei gewesen sein, Raúl, das ist ja for the books. So, ist das jetzt, wenn man nach so einer langen Zeit da drauf schaut, und natürlich mystifizieren wir als Fans auch immer, ja, und kriegen dem nochmal so einen Legenden- und Mythos-Stempel drauf. Aber ist das für dich greifbar oder ist das so ein absoluter Fiebertraum, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Ja, es ist schon, ist schon manchmal krank, ne? So, das ist so crazy, wenn du darüber redest und sagst, boah, ey, da war Huntelaar, da war Raul, da war dies und da dies. Und dann denke ich so, und dann war Hans Arpey da, der hat mit den Gespießen. So, ja, krank. So,
war so.
Krank, so. Ja. Und denkst so, ey, ich hab echt da mit denen. Und dann war das Champions League Halbfinale. Du stehst da mit denen auf dem Platz. Und das ist dann immer irgendwie sowas, wo du, wie schon sagst, wo du dich dann auch selber manchmal kneifst oder denkst, weil man vergisst das auch schnell, ne? So, ja. So wenn man im Alltag ist und so und wenn Jugendliche einen fragen, so hast du mit dem und dem gespielt und den, und dann checke ich erst, wie groß diese Spieler waren, mit denen du gespielt hast. Ich sehe das dann eher so wie, ja, ich habe mit Raul gespielt, ja. Ganz normal, so ein Huntelaar, ja.
Guter Mann.
Cool, ja, der war super Spieler, wir haben Kollege, so. Jedes Mal Training, war alles normal so. Und wenn andere Leute darüber reden und fragen, hast du mit denen gespielt? Dann machen die so, du hast mit Raul gespielt. Boah, deine, boah, unfassbar. So, und dann muss ich selber überlegen, war denn Raul überhaupt im Training so? Dann merkst du, wie professionell der war, wie der Gas gegeben hat. Der war eigentlich vom Training her ganz normal, der hat alles gemacht, der hat keine Star-Allüren, hat gesagt, ich bin Raul, jetzt muss ich weniger trainieren oder so. Der hat Gas gegeben, einfach damit der ready ist für jedes Spiel. Und das kann ich dann den Jugendlichen auch immer nur weitergeben. Ey, ihr müsst immer machen, Gas geben, um das nächste Level zu erreichen.
Wer war für dich der beste Mitspieler, den du je hattest? Mit dem du einfach technisch am besten in den Kombinationen geklickt hast?
Auf der Seite, wenn du mit Verfahren gespielt hast.
Auch noch stimmt. Oh,
du sagst hier, nimm den Ball, mach. Hier, Spaß. Ich steck für dich hinten ab, mach nach vorne. Ich mach den hin. Alles gut, denk nur nach vorne. Und er war
fantastisch.
Der war ein brutaler Spieler, guter Mensch.
Bevor wir gleich zum Ende kommen, lass noch ganz kurz über dein Karriereende quatschen. Mhm. Du hast ja da, wo normalerweise ganz viele dann sagen, okay, ich werde jetzt Trainer oder ich möchte vielleicht mich eher so in Richtung Sportvorstand oder Funktionär entwickeln, da hast du einen Move gemacht. Du hast so einen Doppeltrick irgendwie, hast gesagt, Joke's on you, ich mache was ganz anderes. Ich gehe nach Hamburg, zu Jungfernmatt bist du gegangen. Nur kurz für die, die das nicht wissen, das ist eigentlich die Werbeagentur in Deutschland. Wenn ihr jemals eine Sixt-Werbung gesehen habt, eine Edeka-Werbung, eigentlich basically jede Werbung, die euch im Kopf geblieben ist, war wahrscheinlich von Jungfernmatt. Die haben 2024 diesen Deutschland-Film gemacht, wo das Trikot präsentiert wurde und was ist in Deutschland? Also vielleicht kann sich der eine oder andere noch dran erinnern. Was war das für ein Move auf einmal zu sagen, wisst ihr was, ich lasse mich nochmal in Sachen Werbung, Social Media, wie präsentiert man sich in der Öffentlichkeit nochmal ausbilden?
Ja, ich habe den Geschäftsführer kennengelernt, Raphael Brinkert, und wir sind sehr gute Freunde und dann war eben die Frage, was mache ich jetzt nach meiner Karriere und ich bin dann in dem Bereich sehr stark reingerutscht, Facebook, Twitter damals und dann habe ich viel gepostet, viel gemacht, aber warum klappen Post, warum klappen diese Werbesachen so, wie sie sind, das wusste ich ja nicht. Ist ja Gefühl nur gewesen, was ich da gemacht habe. Und Raphael Brinkert war derjenige, der gesagt hat, so, ey, willst du nicht jeden Mittwoch und Donnerstag nach Hamburg kommen und dann bei uns reinschnuppern und wir machen und tun und alles? Ich so, ja klar, wieso nicht? So.
Will.
Weil ich wusste natürlich auch, das ist auch vom Fußball her, beim Fußball trainierst du ja auch. Und jetzt mache ich was Neues und ich muss mich weiterentwickeln.
Besser werden.
Genau.
Ja.
Und die waren die Besten. Und er hat mir das angeboten. Da habe ich gesagt, ja klar, ich komme. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Bin ich jede Woche, war ich Mittwoch, Donnerstag, war ich in Hamburg. Habe da reinschnuppern können. Und das hat mich sehr, sehr weit gebracht.
Es hat dich extrem weit gebracht. Und zwar soweit, und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, das ist zum eigentlichen Peak deiner Karriere. Weil eigentlich ist das heute, diese Aufnahme, ein großes Wiedersehen. Nicht zwischen uns beiden, aber doch zwischen dir und Sport 1. Dann kam nämlich, das T steht für Coach. Das hast du, glaube ich, fünf, sechs Jahre lang habt ihr das gemacht.
7 Jahre.
Und 7 Jahre sogar. Ja. Crazy. Du, das Konzept war, und wir verlinken euch eine Playlist dazu auf jeden Fall hier nochmal. Das Konzept war, du und Peter Neuhorer fahrt durch die Lande und coacht Kreisligamannschaften oder also wirklich einfach Amateurmannschaften. Und ich habe mir da ein paar Folgen angeschaut und eine ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob die auch, sagt dir die vierte Mannschaft des Dülkener FC noch etwas?
Ja. Vierte Mannschaft Dülkener FC, das war an die, die Shisha geraucht haben.
Die den ganzen Tag nur Shisha geraucht, das ist so geil.
Die haben ja auch, vorher nicht trainiert.
Ja, genau.
Die haben nur gespielt.
Ja.
Und haben gewonnen immer und so, und aber deswegen, die wollten mal auch anständiges Training haben, ja, weil die viele Fehler machen und konnten keine Einwürfe und so weiter.
Aber da muss ich dich kurz fragen, weil, also das ist jetzt ein bisschen, wir machen jetzt fast schon Rollentausch, weil, aber ich war damals halt noch in der Schule und du warst ja dabei und ich kann es nur so als Fan quasi fragen. So, das ist so witzig, weil man, das Setup ist einfach, da sind so 8, 9 Atzen. Ich weiß nicht, ob das noch groß mehr waren, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt die vierte Mannschaft von diesem Dülkener FC. Und die haben nur geraucht und gesoffen die ganze Zeit. Und du und Peter Neuruhrer habt sie dann zum Training gezwungen. Dann sind sie da aufgeschlagen, haben 3 Shishas nebeneinander aufgebaut und saßen immer auf der Ersatzbank und haben weiter geblubbert. So. Und das wirkte so absurd. Aber ihr wart ja vor Ort. War das wirklich so oder waren da einfach ein paar sehr gute Produzenten am Start, die das haben so wirken lassen?
Nee, das ist ja das Coole an diesem Format gewesen, ne? Das war alles nicht gestellt.
Ja, fantastisch.
Das ist nichts gestellt, sich, ne? Und die haben ja das gemacht, was sie machen. Und, ja, und waren Freunde, waren, glaube ich, 3 oder 4 Freunde, die das so gegründet haben, die vierte Mannschaft mit ihren Leuten. Und die hatten aber keinen Bock zu trainieren und so. Und, mhm, und die meisten von denen, die haben Bock auf Shisha rauchen gehabt. Und das war dann so, dass zum Beispiel beim Warmmachen, dann sind einige Warmmachen und andere draußen so. Die machen sich warm, ich mache mich hier warm. So, weißt du so. Aber deswegen, das war auch wieder so, du musst sie einfach lassen, so. Du musst das, was sie machen,
ausdenken, so.
Mitnehmen, so. Und dann waren die in der Kabine und dann haben die da geraucht, die Kabine voll, alles qualm und so. Und dann haben wir natürlich normales Training gemacht und versucht, denen Koordination beizubringen. Das war, boah, da
ist das geil.
Lachkick ohne Ende. Die konnten nicht mal hüpfen und so. Aber das hat ja ausgemacht.
Ja,
diese Charaktere, diese Leute, dieses Verrückte. Und das ist ja das, was wir damals auch zeigen wollten.
Mhm.
Dass, als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, wir gehen zu Amateurmannschaften. Wir haben jedes Jahr 10 Mannschaften gemacht. Wir gehen zu Amateurmannschaften. Was soll sich denn da verändern? So Kreisliga waren doch alle dasselbe. Und dann, als wir damit angefangen haben, jede Mannschaft anders. Jede Mannschaft anders verrückt. Kranke Sachen haben wir erlebt. Ich bin so stolz. So, ich freue mich, dass ich das machen durfte, diese Leute kennenlernen durfte. Weil jedes Mal, wenn du zu einer neuen Mannschaft hast du andere Leute kennengelernt, die haben dir Sachen erzählt, wie die in der Kreisliga das Leben, ein Fußballleben, und das war einfach so schön. Und am Ende natürlich sehen die Leute eine Stunde lang sowas zusammengeschnitten wird. Ich habe aber in meinem Herzen viel mehr erlebt, ja, so ist meine, so mit den Einzelnen. Und diese Mannschaft, jeder hat die gefeiert in Deutschland, ist übertrieben. Aber die konnten auch ein gutes Fußball spielen. War okay so.
Und ist großartig.
Bis heute fragen die Leute noch nach, das Tisch ist für Coach.
Ja.
Aber es ist leider.
Da muss man auch mal was machen hier.
So, ich mach hier los. Wir brauchen das Tisch für Coach wieder.
Oh, das kann sein, dass ich hier noch ganz schön viel Ärger bekomme von meinen Chefs. Aber Grüße gehen raus, wir schneiden hier nichts. Ist mir egal.
Die Folgen kann man bei Sport1 noch sehen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir verlinken sie auch auf jeden Fall. Aber eigentlich, du machst ja heute auch was nicht so weit davon weg ist mit den Rotatoes. FC Bewegung. Da bist du ja auch eigentlich mit einer Amateurmannschaft und guckst den auch mal ein bisschen auf die Finger, auf den Fuß.
Das hat auch so mit angefangen. Weil das T-Shirt für Coach war zu Ende. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ich will das mal wieder so selber vielleicht versuchen, so zu drehen, so mal gucken, wie wir, ob wir das da hinkriegen, so. Und dann waren diese Brotetos, waren da und hab ich die kennengelernt, haben gesagt, ey, lass mal, mal gucken, ne, so. Und dann haben wir das einmal gedreht und wir haben eine gute Connection gehabt, gute Verbindung. Und da haben wir gesagt, ey, hast nicht Bock, haben dich bei uns Trainer zu machen? Da habe ich überlegt, so, wieso nicht, lass mal probieren. Und so waren, und dann hat das so gestartet, aber immer so, wie ich Zeit habe natürlich. Ne? So, und jetzt seitdem, jetzt bin ich, boah, ich glaube 3 Jahre schon oder so bei denen. Und wir wollen aufsteigen, coole Jungs dabei, ja, entwickeln uns da weiter. Die haben dann jetzt den neuen Verein gegründet, FC Bewegung, mussten dann wieder von ganz vorne starten, Kreisliga C, versuchen aufzusteigen und dann gucken, wo es dann hinführt. Mhm. Mal gucken, ob wir es schaffen in die B, in die A oder vielleicht noch höher. Aber das ist, es geht am Ende des Tages geht es darum, um Spaß zu haben, mit den Jungs schöne Momente zu kreieren. Und so ein bisschen so wie T steht für Coach, ja, richtig.
Wenn ihr jetzt gerade schon bei Tabellenplätzen sind, da müssen wir noch die kurze Extraschleife drehen, können wir noch Stunden mit dir unterhalten, aber da will ich noch ganz kurz mit reingehen. Weil jetzt ist natürlich eine schon sehr pikante Situation zwischen deinen Ex-Vereinen. Wolfsburg und Schalke könnten in ein paar Wochen in der Relegation aufeinandertreffen. Kannst du da einem von den beiden Vereinen die Daumen drücken, weil du da mehr dein Herz gelassen hast, oder implodierst du dann einfach?
An diese Konstellation habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, du hast mich jetzt in irgendeine Situation gebracht, wie ich gar nicht wollte. Daran habe ich das gar nicht gedacht. Weil, weißt du warum? Weil bei mir im Kopf ist, dass Schalke Erster wird und dann direkt aussteigt und dann passiert das nicht.
So.
Aber wenn diese Situation so ist, wie sie ist, muss ich leider den Wolfsburg-Fans sagen, muss Schalke aufsteigen. Weil Wolfsburg hat ja VW dahinter, viel Geld, die kriegen das dann schon wieder hin, wieder hochzukommen.
Das ist fair. Wie ist das, wenn wir noch einen mit reinnehmen, Fortuna Köln? Die sind, glaube ich, mit 8 Punkten Vorsprung. Gerade in der Regionalliga West ganz oben mit dabei, könnten nach 7 oder 8 Jahren, nagel mich nicht drauf fest, wieder aufsteigen in die dritte Liga. Also, wenn das passiert, dann brennt es aber im Sportpark oder im Südstadion richtig, oder?
Boah, ich glaube, Fortuna hat jetzt die letzten Jahre immer versucht, gekämpft, um wieder hochzukommen.
Aber dann ist ja wieder Derby mit Viktoria.
Ja, wäre ja super.
Ja.
Aber Viktoria muss auch aufpassen, dass sie nicht runtergehen. Aber wäre geil. Fortuna hat die letzten Jahre immer gekämpft, wieder hochzukommen. Aber es war immer ein anderer Big Player da. Mhm. Es war Alemannia Aachen da, Rot-Weiß Essen da. Die waren einfach finanziell immer besser aufgestellt. Und dieses Jahr eben ist kein Big Player da. Und jetzt hat Fortuna wirklich, glaube ich, Fortuna Köln wirklich die Chance, da aufzusteigen. Ja. Und ich glaube, jeder in der im Umfeld weiß, wie wichtig das ist, auch von den Geldern, dass sie in der dritte Liga spielen, weil Fortuna gehört einfach da oben hin. Und dann natürlich, dann kommt Viktoria gegen Fortuna, das Derby wäre, glaube ich, sensationell.
Aber eine Sache, und da muss ich jetzt auch unsere Community hier mit reinnehmen, das müssen wir lösen. Es heißt einfach Stadtderby. Das ist ein scheiß Name für ein Derby. Wir brauchen bitte einen neuen Namen. Nein, weil es hat ja echt Geschichte. Aber Stadtderby, finde ich, ist echt unkreativ. Bitte schreib es mal in die Kommentare.
Stadtderby. Hört sich komisch auch, ne?
Naja, Stadtderby. Nein, also ich meine, für zwei solche Vereine mit so einer Historie, da brauchen wir was Besseres als Stadtderby. Schreibt uns das gerne mal bitte in die Kommentare.
Aber warte mal.
Ja.
Regionalliga. Diese Saison, Regionalliga. Fortuna Köln steigt auf. Alter Verein von mir. Mhm. MSV Duisburg, dritte Liga. Ich drücke dir in die Daumen. Die steigen auf.
Sieht gut aus gerade, ja.
In die zweite Liga.
Ja.
Schalke, zweite Liga. Ich halte in die erste Liga auf. Boah, wenn das passiert, boah, was für eine Party habe ich, ey.
Stimmt. Hey, Hans, vielen, vielen Dank dir, dass du hier warst, ey. Ich könnte mich noch tagelang mit dir unterhalten. Du bist einfach ehrlich und ich freue mich wahnsinnig für dich. dass du das geschafft hast, dich da so zu emanzipieren und einfach diesen Schritt gehen konntest, irgendwann, auch wenn es schwer war, aber einfach so du sein konntest, weil deswegen höre ich dir heute gerne zu und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch. Vielen Dank dir. Bevor ich dich aber hier entlassen darf, es gibt noch eine letzte Frage im Deep Dive. Das ist immer die letzte Frage. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf. Stell dir vor, Aliens landen auf der Welt und die haben überhaupt keine Ahnung von...
Wie sehen die Aliens aus?
Das ist völlig egal. Wie man sich Aliens so vorstellen möchte. Die landen hier auf der Welt und die haben keine Ahnung von unserer Gesellschaft, von Sport, wie der Mensch funktioniert. Aber sie sehen einen Typen wie dich, der auf alle Meinungen und Expertisen, man sei nicht gut genug, pfeift und gegen jede Widerstände weitermacht und kämpft. Und sie verstehen nicht, warum, aber offensichtlich kennst du dich ja damit aus. Und deswegen kommen sie zu dir und sie fragen dich, Hans, warum das Ganze?
Alles, was ich mache, die Liebe zum Fußball, alles das drumherum, da geht es immer drum, gar nicht drum, dass um mich geht, sondern um den Leuten zu zeigen, ey, wir sind hier in der Welt, um Gutes zu tun, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, aufzuheben und das den Leuten zu geben, was der liebe Gott uns aufgetragen hat, warum wir hier sind. Und das ist so, das ist meine Motivation und das, so würde ich es den Aliens sagen.
Hans, vielen Dank dir für das schöne Schlusswort. Danke dir für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit. Danke euch, dass ihr auch wieder mit am Start wart. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder zur nächsten Folge Deep Dive ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da, folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Bis nächsten Dienstag. Danke euch, Leute. Ciao.